Heute möchte ich meine kurze Predigtreihe über Gigantophobie beenden. Für diejenigen von euch, die es noch nicht wissen, Gigantophobie ist die Angst vor Riesen. Eigentlich sind die Riesen dabei natürlich wörtlich gemeint. Daher habe ich die Predigtreihe ja auch mit David und Goliath angefangen. Allerdings lassen sich diese Riesen sehr gut mit den Sorgen und Problemen in unserem Leben vergleichen. Wir haben dabei bereits gelernt, dass wir stolpern, wenn wir uns auf unsere Riesen konzentrieren. Aber wenn wir uns auf Gott konzentrieren, stürzen die Riesen. Vor 2 Wochen haben wir dann bei Nehemia festgestellt, dass wir, wann immer wir gegen unsere Riesen kämpfen, mit Entmutigung rechnen müssen. Doch auch damit können wir fertig werden, wenn wir die Sache gemeinsam mit Gott und gemeinsam mit anderen Christen angehen. Heute Morgen sehen wir uns eine weitere biblische Person mit einem gigantischen Problem an. Aber dieses Mal möchte ich gerne den Blickwinkel ändern. Wir denken immer darüber nach, dass uns irgendwelche Riesen den Weg versperren. Und wir überlegen dann, wie es uns gelingen kann, diese Riesen aus dem Weg zu räumen. Natürlich mit Gottes Hilfe. Heute möchte ich es aber gerne umdrehen. Denn ich glaube, manchmal positioniert uns Gott so, dass eben wir dem Riesen den Weg versperren. Und somit geht es heute um unseren Umgang mit unserer Position. Und dabei werden wir sehen, dass wir die Position, an der wir uns befinden, für Gott nutzen können. Denn wie gesagt, manchmal ist es nicht so, dass uns ein Riese in den Weg gestellt wird. Manchmal werden wir dem Riesen in den Weg gestellt. Bitte schlagt in eurer Bibel das Buch Esther auf. Der Schauplatz ist die Stadt Susa, die im heutigen Iran liegt. Chronologisch gesehen spielen sich die Ereignisse ungefähr in der Mitte des Buchs Esra ab. Also zu der Zeit, als die Juden wieder aus dem babylonischen Exil nach Israel zurückgekehrt sind, zumindest einige, und noch bevor Nehemia die Stadtmauer wieder aufbaute. Also chronologisch gesehen sind wir heute vor 2 Wochen. Also, ne? Jetzt seid ihr verwirrt. Aber bevor wir uns näher damit beschäftigen, wie wir den Riesen den Weg versperren, müssen wir uns mit der gesamten Geschichte Esthers vertraut machen. Und da es vielleicht etwas viel wäre, wenn ich jetzt die ganze Geschichte, also das ganze Buch vorlesen würde, erzähle ich euch das Geschehene einfach. Und ich rate euch, das zu Hause nochmal nachzulesen, weil das ist wirklich ein richtig schönes Buch. Also, der persische König Xerxes, auch Ahasveros genannt, war der Anführer der mächtigsten Nation der Welt. Er veranstaltete für seine Fürsten ein 6-monatiges Fest, auf dem militärische Pläne geschmiedet wurden. Natürlich floss bei diesem Fest der Wein in Strömen. Nach 180 Tagen des Feierns und der Planung seiner bevorstehenden Invasion in Griechenland veranstaltete er noch ein größeres Fest, ein Abschlussfest, das 7 Tage dauerte. Persische Festessen waren dafür bekannt, dass bis zu 15.000 Gäste daran teilnehmen. Also einfach nur, dass ihr euch das so ungefähr ein bisschen vorstellen könnt. Während der König und seine Freunde bei diesem Fest Alkohol ohne Ende tranken, das steht extra so da drin, gab Königin Vashti im königlichen Palast ein eigenes, vermutlich etwas würdigeres Fest für die Frauen. Aber am letzten Tag des Festes forderte König Xerxes seine wunderschöne Frau auf, herauszukommen und vor all seinen betrunkenen Freunden zu posieren. Als Königin Vashti erfuhr, dass sie zur Feier ihres Mannes gehen sollte, weigerte sie sich. Sie war wohl nicht daran interessiert, von einem Haufen ungehobelter und besoffener Männer angestarrt zu werden. Das brachte Xerxes auf die Palme und er ließ sie aus dem Palast verbannen. Ich möchte an dieser Stelle nur kurz festhalten, dass Vashti zwar ihre Stellung verlor, aber ihre Integrität behielt und damit in diesem einen Punkt ein gutes Vorbild für uns ist, obwohl sie wohl nicht gläubig war. Aber sie wusste, dass ihre Moral gefährdet gewesen wäre, wenn sie in diesen Raum voller betrunkener Männer gegangen wäre. Sie wollte die Grenze nicht überschreiten, weil sie ihre eigene Würde schätzte. Wie ist das bei dir? versucht jemand, dich dazu zu bringen, deine moralische Integrität zu verletzen, lass es nicht zu. Bleib standhaft. Und wenn du die Grenze bereits überschritten hast, bitte Gott um Vergebung. Es ist nie zu spät. Natürlich ist es nicht leicht, so eine Haltung einzunehmen. Und es ist oft unpopulär und hat unangenehme Konsequenzen. Aber es ist richtig. Vielleicht kommt der Moment, in dem du ganz klar zu Nein zu Sex vor der Ehe sagen musst. Und daher vielleicht deine Traumfrau nicht bekommst. Vielleicht kommt der Moment, in dem du dich gegen Homosexualität aussprechen musst und dafür verspottet wirst. Und vielleicht kommt der Moment, in dem du dich gegen Ehebruch entscheiden musst und damit deine Ehe rettest. Ist das alles einfach? Nein. Es erfordert Mut. Aber ist es das wert? Auf jeden Fall. Es ist viel besser, tugendhaft zu sein, als der Sünde nachzugeben. Wie gesagt, in diesem einen Punkt ist Vashti ein gutes Vorbild. In vielen anderen wahrscheinlich nicht. Aber in diesem einen Punkt ist sie ein gutes Vorbild, obwohl sie dafür verstoßen wurde. Im Anschluss an diese Ereignisse startete Xerxes seinen großen Griechenland-Feldzug. Die Vorbereitungen zu diesem Feldzug waren schließlich der Grund für das große Fest. Und ich hätte jetzt wahnsinnig Lust, ganz viel über diesen Feldzug zu erzählen, aber das würde zu weit führen. Ich mach's kurz. Er versammelte sein Heer und zog in Richtung Griechenland. Dabei hatte er einige Erfolge zu verzeichnen. Wobei die Bezeichnung als Erfolg dabei relativ ist. So starben bei dem Sieg gegen Leonidas mit seinen 300 Spartanern tausende persische Soldaten, während sich die Verluste bei den Griechen in Grenzen hielten. Inwiefern man das jetzt als Erfolg werten sollte, weiß ich nicht. Später jedoch erlitt Xerxes dann bei der Seeschlacht von Salamis eine entscheidende Niederlage gegen die griechische Flotte. Er zog sich daraufhin nach Susa zurück und verfolgte die Niederlage seines Landheeres nur noch aus der Ferne. Feldzug gescheitert. Und das war dann wohl der Moment, in dem Xerxes begann, Vashti zu vermissen. Ich habe ja gar keine Frau mehr. Ich habe sie ja rausgeschmissen. Er brauchte jemanden, der ihn nach dieser militärischen Katastrophe wieder aufbauen würde. Und deshalb lesen wir dann in Esther 2, in den Versen 2 bis 4, da sprachen die Männer des Königs, die ihm dienten, man suche dem König schöne Jungfrauen. Und der König bestelle Männer in allen Ländern seines Königreichs, dass sie alle schönen Jungfrauen zusammenbringen auf das Schloss zu Susa ins Frauenhaus unter die Hand Hegeis, des königlichen Kämmerers, des Hüters der Frauen, und dass man ihre Schönheit pflege. Und das Mädchen, das dem König gefällt, werde Königin an Vashtis statt. Das gefiel dem König und er tat so. Also Xerxes veranstaltete so eine Art Miss Persien-Wahl. Esther nahm an dem Wettbewerb teil, oder besser gesagt, sie wurde dazu gezwungen, an diesem Wettbewerb teilzunehmen. Sie gewann die Gunst des Königs und wurde Königin von Persien. Ich sollte hinzufügen, dass sie höchstwahrscheinlich noch ein Teenager war und niemand wusste, dass sie Jüdin war. Außerdem erfahren wir, dass sie von schöner Gestalt und zweifellos auch eine gläubige Frau war. Und an diesem Punkt fangen wir an, den unsichtbaren Finger Gottes hinter den Kulissen am Werk zu sehen. Und ich sage unsichtbaren Finger aus einem ganz bestimmten Grund, denn uns muss klar sein, Gott wird in diesem Buch kein einziges Mal erwähnt. Also es steht in der Bibel, aber Gott wird niemals erwähnt. Und doch war es ganz sicher Gott, der Esther in diese Position gebracht hat. Und er tat noch mehr. Als Mordechai, Esthers Stiefvater, eines Tages vor einer der Türen des Königspalastes saß, hörte er, wie zwei verärgerte Angestellte über ihre Pläne zur Ermordung des Königs sprachen. Ich sagte, das ist ein schönes und spannendes Buch. Und daraufhin schickte Mordechai Esther eine Nachricht mit dem Auftrag, Xerxes zu warnen. Esther gab die Nachricht in Mordechais Namen weiter. Der König ließ die beiden Verschwörer töten und hielt den Vorfall in den offiziellen königlichen Aufzeichnungen fest. Das ist wichtig. Etwas später veranlasste der König eine Umstrukturierung seiner Regierung, möglicherweise, weil er um sein Leben fürchtete. Jedenfalls ernannte er einen widerwärtigen Politiker namens Haman zu seiner rechten Hand. Haman war ein finsterer Charakter. In Esther 3, Vers 1 erfahren wir, dass er ein Agagiter war, auch bekannt als Amalekiter. Die Amalekiter stammten von Esau ab. In 2. Mose 17 lesen wir, wie sie die Israeliten nach dem Auszug Israels aus Ägypten hinterhältig angriffen. Und damit wurden sie zu Feinden des Volkes Gottes. Später erhielt König Saul von Gott den Befehl, die Amalekiter vollständig zu vernichten. Aber Saul gehorchte nicht. Und stattdessen ließ er den Amalekiterkönig, einen Mann namens Agag, am Leben. Jetzt, tausende von Kilometern entfernt und 700 Jahre später, verursachte Sauls Ungehorsam immer noch Probleme für Gottes Volk. Das erinnert uns daran, dass wir mit Ungehorsam in unserem Leben konsequent umgehen müssen. Ansonsten wird er uns immer und immer und immer wieder in die Quere kommen. Denn Haman, der Agagiter, Nachkomme von Agag, dem König der Amalekiter, wurde jetzt über alle Fürsten Persiens gestellt. Haman war ein hochmütiger Mensch, der verlangte, dass sich alle vor ihm verneigen sollten. Und alle taten es, außer Mordechai, Esthers Stiefvater. Als Jude verneigte er sich nur vor Gott. Und außerdem wusste er, dass Haman ein Amalekiter war, also einer aus dem Volk, das sich zum Feind Israels gemacht hatte. Vor so einem konnte er sich nicht niederwerfen. Mordechais Weigerung, ihn zu verehren, machte Haman stinksauer. Und als der dann auch herausfand, dass Mordechai ein Jude war, suchte er nach einem Weg, direkt alle Juden im Reich auszulöschen. Hamans antisemitische Gefühle begannen, ihn zu beherrschen. Und so bestach Haman den König. Er brachte ihn dazu, ein Gesetz zu erlassen. Und dieses Gesetz besagte, man solle vertilgen, töten und umbringen alle Juden, jung und alt, Kinder und Frauen, auf einen Tag, nämlich am 13. Tag des 12. Monats. Das ist der Monat Adar, und ihr Hab und Gut plündern. Merkt ihr in diesem Gesetz, die wollen wirklich, oder Haman will wirklich extrem sicher gehen. Es reicht nicht, die Juden alle zu vertilgen. Sie müssen auch noch getötet werden und umgebracht. Und nicht nur alle Juden, sondern alt und jung, Kinder und Frauen, alle. Da merkt man den großen Hass, den Haman hatte. Und dabei muss uns klar sein, dass auch die Juden, die bereits nach Israel zurückgekehrt waren, rechtlich noch zum Persischen Reich gehörten und somit ebenfalls von diesem antiken Holocaust betroffen waren. Also es wäre auf einen Schlag, oder es würde darum gehen, auf einen Schlag das ganze Volk Israel auszurotten. Und damit haben wir den großen Riesen in Esthers Leben gefunden. Als Mordechai das alles mitbekam, hörte er auf zu essen und begann laut zu weinen und zu klagen. Königin Esther erfuhr von der Trauer ihres Stiefvaters und schickte einen Diener, um herauszufinden, was los war. Und wurde damit wurde sie selbst dem Riesen in den Weg gestellt. Und dabei sehen wir schließlich 5 Grundsätze, die uns zeigen, wie wir unsere Position nutzen können, um dem Riesen den Weg zu versperren und ihn letztlich zu besiegen. Und der erste Grundsatz lautet: Erkenne deine Position. Mordechai forderte Esther in Esther 4, Vers 8 auf, ihre Position zu nutzen, um für die Juden einzutreten. Er schickte Esthers Boten zu ihr zurück, damit sie zum König hineingehe und zu ihm flehe und bei ihm Fürbitte für ihr Volk tue. Das war der Auftrag, den Mordechai seiner Stieftochter gab. Esthers erste Reaktion zeigt ihre Angst. Keiner wusste, dass sie Jüdin war. Und sie hatte natürlich gehört, was mit der ehemaligen Königin Vashti geschehen war. Sie wusste auch, dass sie nicht einfach in die Gegenwart des Königs treten konnte. Selbst als Königin durfte sie das nicht. Es war etwa 30 Tage her, dass sie miteinander gesprochen hatten. Außerdem besagte das Gesetz, dass man sich dem König nicht einfach so uneingeladen nähern durfte. Der König konnte jeden zum Tode verurteilen, der sich nicht an die Etikette hielt. Es gab mit Äxten bewaffnete Wachen, die nur darauf warteten, jeden, der sich dem König uneingeladen näherte, in Stücke zu hauen. Als Mordechai von Esthers Zögern hörte, Übrigens ein Zögern, das ich durchaus verstehen kann. Aber als Mordechai von diesem Zögern hörte, erhöhte er den Druck. Und er legte in Esther 4 in den Versen 13 und 14, dem wichtigsten Abschnitt eigentlich heute, ein sehr überzeugendes Argument vor. Und wir lesen dort, Mordechai ließ Esther antworten, denke nicht, dass du dein Leben errettest, weil du im Palast des Königs bist, du allein von allen Juden. Denn wenn du zu dieser Zeit schweigen wirst, so wird eine Hilfe und Errettung von einem anderen Ort her den Juden erstehen. Du aber und deines Vaters Haus, ihr werdet umkommen. Und wer weiß, ob du nicht gerade um dieser Zeit willen zur königlichen Würde gekommen bist. Also Mordechai sagte hier im Prinzip drei Dinge zu Esther. Erstens, glaub nicht, dass du dem Holocaust entgehst. Auch du wirst ausgelöscht, wenn klar wird, dass du zum auserwählten Volk Gottes gehörst. Zweitens, wenn du nichts tust, wird Gott jemand anderen schicken. Er wird erreichen, was er vorhat, unabhängig von deiner Beteiligung. Du bist wichtig, aber du bist nicht unverzichtbar. Und drittens, Gott hat dich genau dort platziert, wo er dich haben will. Esther, das ist deine Lebensaufgabe. Das ist es, wozu Gott dich geschaffen hat. Dieser Moment. Es bedurfte einiger Überzeugungsarbeit, bis Esther erkannte, dass Gott sie genau dafür zur Königin gemacht hatte. Sie brauchte eine Weile, bis sie verstand, dass Gott sie dem Riesen sehr geschickt in den Weg gestellt hatte. Mach dir klar, dass auch du von Gott strategisch genau dort platziert wurdest, wo du bist. Er möchte auch dich nutzen, um Riesen zu besiegen. Der zweite Grundsatz lautet, bereite dich vor. Uns wird nämlich berichtet, wie sich Esther vorbereitete, nachdem sie ihre Aufgabe erkannt hatte. Erstens rief sie in Esther 4, Vers 16 alle Juden in Susa dazu auf, 3 Tage lang zu fasten. Interessanterweise, beten steht nicht dabei, aber Fasten und Beten gehört eigentlich immer zusammen in der Bibel. Esther versuchte nicht, all das alleine zu schaffen. Sie wusste, dass sie dabei Hilfe braucht. Zweitens bereitete sie sich selbst auch durch Fasten auf ihre Aufgabe vor. Ihr war klar, dass sie bei ihrem Kampf auf Gottes Hilfe angewiesen war. Drittens beschloss sie, zum König zu gehen. Aber erst nachdem sie sich vorbereitet hatte. Viertens war sie bereit, den Preis zu zahlen, wenn es schiefgehen würde. Das sehen wir in Vers 16, wo sie schließlich sagte, komme ich um, so komme ich um. Sie war bereit, die Konsequenzen zu tragen. Und fünftens zog sie sich ein königliches Gewand an. Wahrscheinlich wählte sie das beste Kleidungsstück, das sie hatte, weil sie auf Nummer sicher gehen wollte. Ihr prachtvolles Äußeres, ihr prachtvolles Erscheinungsbild sollte dem König klar machen, das ist deine Frau, das ist die Königin. Für dich heißt das, nimm dir Zeit, um dich geistlich, emotional und auch körperlich vorzubereiten. Wenn es darum geht, Riesen zu besiegen und Gottes Auftrag auszuführen, musst du vorbereitet sein. So, der dritte Grundsatz, den wir von Esther lernen können, ist, handle und handle weise. Nachdem sie ihren geistlichen Tank aufgefüllt hatte, sagte Esther zu Mordechai, dass sie zum König gehen würde. An diesem Punkt ist nichts Passives an ihr. Sie war bereit, ihr Leben aufs Spiel zu setzen, um anderen zu helfen. Sie hatte sich von einer Schönheitskönigin in eine mutige und tapfere Frau Gottes verwandelt. Und sie handelte. Man kann beinahe hören, wie Esthers Herz klopfte, als sie den langen Korridor zum Thronsaal entlang ging. Als der König Esther sah, lächelte er. Die Kleidung hat vielleicht geholfen. Und er sagte in Esther 5, Vers 3, was hast du, Esther, Königin? Und was begehrst du? Auch die Hälfte des Königreichs soll dir gegeben werden. Was für ein Angebot. Aber Esther sprang nicht sofort drauf an, sondern Esther handelte weise. Sie lud den König und Haman zu einem besonderen Festmahl ein. Erst danach würde sie ihm ihren Wunsch nennen. Nachdem der Nachtisch serviert wurde, fragte der König Esther noch einmal, was sie wolle. Was begehrst du? Man spürt förmlich, wie die Spannung stieg, als sie ihm sagte, Er solle gemeinsam mit Haman am nächsten Tag zu einem weiteren Festmahl kommen. Und dann werde sie es ihm sagen. Ihr könnt euch vorstellen, wie es dem König dabei geht, ne? So, oh, was will sie bloß? Da ist was ganz Besonderes. Die Spannung steigt. Stellt euch Weihnachten vor. Nein, die Geschenke kriegst du erst morgen. Guck sie dir schon mal an, morgen kriegst du sie. Ne? So ungefähr. Im Kampf gegen deinen Riesen musst du davon überzeugt sein, dass deine Position Gottes Zweck dient. Aber nachdem wir uns vorbereitet haben, ist es an der Zeit zu handeln. Nicht überstürzt, sondern geduldig. Nicht unüberlegt, sondern weise. Denn als nächsten Grundsatz lernen wir, vertrau auf Gottes Handeln. Während Esther damit wartete, dem König ihren Wunsch mitzuteilen, geschahen hinter den Kulissen mehrere Dinge, die Gottes Handeln zeigen. Haman muss sich in diesem Moment ziemlich wichtig gefühlt haben. Er war der Einzige, der zum Essen mit der Königin und mit dem König eingeladen war. Und das auch noch zweimal. In Esther 5, Vers 9 heißt es, dass er fröhlich und guten Mutes hinausging. Aber dabei blieb es nicht. Als er durch den Palast ging, entdeckte er seinen Erzfeind Mordechai. Und Mordechai würdigte ihn nicht einmal eines Blickes. Und das, obwohl er doch zweimal zur Königin eingeladen worden war. Haman war außer sich vor Wut. Als er nach Hause kam, rief er alle seine Freunde zusammen und erzählte ihnen von seinem Aufstieg an die Spitze. Viel höher ging nicht mehr. Und schließlich sagte er in Esther 5, in den Versen 12 und 13, und die Königin Esther hat niemanden kommen lassen mit dem König zum Mahl, das sie bereitet hat, als nur mich. Und auch morgen bin ich zu ihr eingeladen mit dem König. Aber das alles ist mir nicht genug, solange ich den Juden Mordechai sitzen sehe im Tor des Königs. In dem Moment hatten seine Frau und seine Freunde eine großartige Idee. Sie ermutigten Haman, einen Galgen zu errichten und den König zu bitten, Mordechai daran aufzuhängen. Haman war begeistert von der Idee und sofort ließ er den Bau des Galgens beginnen. Aber hier wird die Sache interessant. Der König konnte in dieser Nacht nämlich nicht schlafen. Ihm waren die Galgenbauarbeiten viel zu laut. Nein, keine Ahnung, ob er das gehört hat. In seinem Fall handelte es sich eher um gottgegebene Schlaflosigkeit. Und weil Xerxes nicht schlafen konnte, ließ er sich aus den königlichen Chroniken vorlesen. Im Normalfall ein todsicheres Schlafmittel. Wenn ihr nicht schlafen könnt, lest die Chroniken in der Bibel. Das hilft meistens. Ich glaube, so ungefähr hat er auch gedacht. Etwas Langweiligeres konnte er sich wahrscheinlich kaum vorstellen. Aber anstatt einzudösen, schreckte er auf. Er hörte gerade den Bericht, wie Mordechai einige Monate zuvor das Attentat verhindert hatte. Und dabei beunruhigte ihn etwas. Und so fragte er seinen Diener, was denn getan worden war, um Mordechai zu belohnen. Das Problem war, sie hatten ihn nicht belohnt. Sie hatten ihm nichts gegeben. Xerxes hatte völlig vergessen, seinen Lebensretter zu ehren. Das geht ja mal gar nicht. Und genau in diesem Moment kam der grässliche Haman in den äußeren Hof des Palastes. Er wollte so früh wie möglich mit dem König über die Hinrichtung Mordechais sprechen. Der König ließ Haman kommen und stellte ihm in Esther 6, Vers 6 eine einfache Frage. Was soll man dem Mann tun, den der König ehren will? Und Haman war sich sicher, dass der König von ihm sprach. Von wem auch sonst? Wer war denn mit der Königin essen gegangen? Natürlich er. Und deshalb sagt er in Esther 6, in den Versen 7 bis 9, dem Mann, den der König gern ehren will, soll man königliche Kleider bringen, die der König zu tragen pflegt, und ein Ross, darauf der König reitet und dessen Kopf königlichen Schmuck trägt. Und man soll Kleid und Ross einem Fürsten des Königs geben, dass er den Mann bekleide, den der König gern ehren will, und ihn auf dem Ross über den Platz der Stadt führen und vor ihm her ausrufen lassen, so tut man dem Mann, den der König gern ehren will. Ziemlich extravagant, oder? Mich könnte man damit nicht, also ich würde mich nicht freuen, aber das ist wohl, was Haman sich vorstellte, was das Beste wäre, um jemanden zu ehren, was er gern hätte. Dem König gefiel diese Idee und er befahl Haman, das Gewand und das Pferd zu holen, und dem Juden Mordechai zu geben, was Haman eigentlich für sich haben wollte. Da muss man doch schon lachen, oder? Also, ja. Haman konnte es nicht fassen. Er gehorchte dem König, aber hatte nicht viel Spaß dabei. Sein einziger Trost bestand in dem Gedanken, dass in wenigen Monaten alle Juden getötet würden. Und damit dann endlich auch Mordechai. Obwohl Gott selbst in diesem Buch nie erwähnt wird, ist er überall im Hintergrund zu sehen. Jemand hat mal gesagt, dass ein Zufall einfach eine Zeit ist, in der Gott beschlossen hat, anonym zu handeln. Und hier blieb Gott anonym. Er handelte unsichtbar, aber er handelte. Er ließ Vashti verschwinden, damit der Thron frei war. Er gab Esther Schönheit, damit sie Königin werden konnte. Er setzte Mordechai zur richtigen Zeit vor die Tür des Palastes, damit er das Komplott zum Sturz des Königs aufdecken konnte. Er ließ den König vergessen, Mordechai zu belohnen. Dann gab er dem König im richtigen Moment eine schlaflose Nacht, um ihn wieder daran zu erinnern. Und er sorgte dafür, dass Haman genau zur richtigen Zeit im Palast war, um in die Falle zu tappen. Gott handelt. Wir müssen nur die Augen öffnen. Leider übersehen wir ihn oft, weil wir nicht hinschauen. Aber bei Gott gibt es keine Zufälle. Wenn wir an Zufall denken, heißt das nur, dass Gott anonym handelt. Er wirkt, auch wenn wir ihn nicht sehen. Und sein Timing ist tadellos. Und der letzte Grundsatz lautet, bring es zu Ende. Wenn du deine Riesen wirklich besiegen willst, darfst du nicht auf halber Strecke stehen bleiben. Du musst deine Position erkennen. Du musst dich vorbereiten, du musst weise handeln und du musst auf Gottes Handeln vertrauen. Aber zum Schluss musst du es auch beenden. Du musst den Sack zumachen, den Deckel drauf machen. Und das geschieht, indem du dich zu Jesus bekennst und mit seiner Hilfe den Riesen besiegst. An diesem Abend erschien Haman erneut zum Essen bei Königin Esther. Das war wahrscheinlich das Einzige, was ihm den Tag über geholfen hatte, die Demütigung zu überstehen. Wieder fragte der König Esther, was sie von ihm wolle. Und diesmal machte sie den Deckel drauf. Aus der schwankenden Ehefrau war die mutige Königin aus Esther 7, Vers 3 und 4 geworden, wo sie sagte, hab ich Gnade vor dir gefunden, o König, und gefällt es dem König, so gib mir mein Leben um meiner Bitte willen und mein Volk um meines Begehrens willen. Denn wir sind verkauft, ich und mein Volk, dass wir vertilgt, getötet und umgebracht werden. Wären wir nur zu Knechten und Mägden verkauft, so wollte ich schweigen, denn die Bedrängnis wäre nicht so groß, dass man den König darum belästigen müsste. Jetzt ging sie an die Öffentlichkeit. Sie ließ alle wissen, dass sie ein Mitglied von Gottes Familie war. Der König verstand erst jetzt, dass Esther an Gott glaubte und dass er mit seinem Gesetz das Todesurteil für seine eigene Frau unterzeichnet hatte. Jetzt wurde ihm klar, wie er betrogen und hintergangen worden war. Und dann fragte er sie in Esther 7, Vers 5, wer ist der oder wo ist der, der sich hat in den Sinn kommen lassen, solches zu tun? Und Esther antwortete, der Feind und Widersacher ist dieser niederträchtige Haman. Muss man sich eigentlich vorstellen, ne? Bildlich vorstellen oder als Film oder sowas. Wie der Haman da steht und zusammenzuckt und plötzlich all seine Hoffnungen zerstört werden. Der König wurde zornig und letztlich wurde Haman aus dem Palast geführt und an den Galgen gehängt, der praktischerweise schon da war, weil er ihn selbst gebaut hatte. Und daraufhin erlaubte der König den Juden, sich gegen ihre Angreifer zu verteidigen und rettete ihnen so das Leben. Der von Haman geplante Holocaust wurde vereitelt und ins Gegenteil umgekehrt. Und so besiegte Esther den Riesen, weil ihr klar wurde, dass sie genau aus diesem Zweck in dieser Position war. Aber auch du bist nicht ohne Grund in der Position, in der du bist. Gott hat dich bewusst in deine Familie platziert, um Zeuge für ihn zu sein. Er hat dich in deine Nachbarschaft gestellt, um Salz und Licht zu sein. Er hat dich an deine Schule gesetzt, um Leben zu beeinflussen. Du hast deinen Job, damit du deinen Kollegen von Jesus erzählen kannst. Gott hat dich aus einem ganz bestimmten Grund dorthin gestellt, wo du bist. Wenn ein Riese vor dir steht, dann versteck dich nicht. Frag dich vielmehr, ob Gott dich nicht mit voller Absicht genau diesem Riesen in den Weg gestellt hat. Sei nicht gigantophob, sondern nutze, was Gott dir gegeben hat und besiege den Riesen. Erkenne deine Position, bereite dich vor, handel weise, vertrau auf Gottes Handeln und bring es zu Ende. Gott lässt nie etwas zufällig in unser Leben kommen. Und Gott hat dich dorthin gestellt, wo du bist, um Leben zu retten. Geh ein paar Risiken ein, wie Esther es tat, und beobachte, was Gott tun wird. Wir stolpern, wenn wir uns auf unsere Riesen konzentrieren. Aber wenn wir uns auf Gott konzentrieren, stürzen die Riesen. Amen.